Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. 1 Million Schulden bei der Stadt. Dem FC St. Gallen flattert aber noch nicht gerade Mahnungen ins Haus. Ein Musikstück zu Ehren vom Rotkreuz-Gründer, der Höhepunkt vom Henri Dunant, ja. Wie macht man einen Vorstoss und was gehört in ein Gesetz? Wie zu ausserroden neue Kantonsräte geschult werden? Und nach 7 Jahren im Bundesrat, der letzte Tag, wir haben einen Rückblick und ein Gespräch mit dem Hans-Rudi Merz im Sohn. Und das Wetter, Zechennebel im Thurgau und im Fürstenland und die Sonne in der übrigen Ostschweiz. Am Mikrofon Franzi Haller. Der FC St. Gallen hat Schulden, auch bei der Stadt St. Gallen. Die älteste Rechnung ist schon seit einem Jahr fällig und im Gesamten ist es bis jetzt etwa 1 Million Franken. Aber auch wenn das St. Galler Stadtparlament entschieden hat, dass der FC St. Gallen die Schuld zurückzahlen muss, so schnell verschickt die Stadt keine Mahnungen. Der Pius Kissler.
Die Million Schuld hat sich über ein Jahr zusammengeklappert, weil es zwischen der Stadt und dem FC einen Vertrag gibt, der sagt, dass die Stadt 40 und der Verein 60% der Sicherheitskosten übernimmt, die es bei den Fussballspielen gibt. Jetzt, nach dem Nein vom Stadtparlament zum Schuldenerlass und zur Finanzspritze, müsse der Stadtrat die Million auch rasch einfordern. Aber der zuständige Stadtrat, der Nino Cozio, sagt:
Nein, das wird jetzt sicher nicht die erste Massnahme sein. Ich glaube, das wäre jetzt auch ein schlechter Start.
Und dazu käme, dass der Stadtrat selber über die Art und Weise der Rückzahlung entscheiden könne.
Im Grundsatz ist ja am Stadtrat überlassen, wie er jetzt die Schuld will einziehen. Feststeht, dass die Schuld gibt und feststeht ist, dass man sie muss einziehen.
Wie und wann und auf welche Art aber der FC das Geld der Stadt zurückzahlen muss, das ist dem Stadtrat, dem Nino Cozio, noch nicht klar.
Ich bin der Meinung, dass man jetzt mal schaut, mit den Schuldner zusammensitzt und dann kann man auch mal in der Geschäftsprüfungskommission oder im Parlament orientieren, wie man das jetzt machen will.
Sicher in dem Geschäft sei im Moment Nummer 1. Auch der St. Galler Stadtrat will den Freitag, den 5. November, abwarten. Den Tag also, wo die FC-Verantwortlichen neue Informationen über mögliche Geldgeber bekannt geben wollen.
Der Kanton Thurgau macht nicht mehr mit beim Bodensee-Festival. Das Bodensee-Festival, das ist eine Reihe von Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen rund um den Bodensee und ist einmal im frühen Sommer. Der René Munz vom Kulturamt Thurgau sagt, es lohne sich nicht mehr für den Thurgau mitzumachen.
Die Situation vom Festival ist für uns auf der Schweizer Seite unbefriedigend gewesen seit vielen Jahren, weil man da das Festival nicht als eigentliches Festival wahrgenommen hat, sondern eher so als zufällige Veranstaltungsreihe. Es hat zu wenig Profil gehabt.
Schon im Sommer haben die Kantone St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden und die Stadt St. Gallen ihren Austritt bekannt gegeben. Auch sie haben gefunden, dass es sich nicht lohnt. In den letzten Tagen haben sich in Flawil viele Eltern von Schulkindern Sorgen gemacht. In der Gemeinde kursieren Gerüchte über Banden von Russland, die in Organhandel verwickelt sein sollen. Außerdem soll es Männer haben, die kleine Kinder ansprechen. Ein paar Eltern haben darum die Polizei informiert. Der Mediensprecher, der Hans-Peter Eugster.
Wir haben zwei Aussagen bisher, wo wir einfach genauer anschauen, was effektiv war. Aber im Moment hat sich noch nicht herauskristallisiert, dass jetzt da etwas Strafrechtliches vorgefallen ist.
Polizei und Schulbehörde warnen jetzt aber vor einer unnötigen Hysterie. Eltern, die etwas Verdächtiges sehen, sollen sie aber informieren. Kantone Appenzell Inner- und Ausserrhoden sind Steuerparadies für Firmen. Sie gehören zusammen mit Ob- und Nidwalden und mit dem Kanton Schweiz zu den steuergünstigsten Orten für Firmen zu Europa. Zu dem Schluss kommt die Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG. In vielen Ländern, die auch tiefe Unternehmenssteuern haben, steigen dafür die Mehrwertsteuern. In der Schweiz allerdings nicht gross und darum sind die Schweiz ein Paradies für Unternehmen. In der Erde unter Davos hat es heisses Wasser, das könnte genutzt werden, um Wohnungen zu heizen. Zu dem Schluss kommen Experten, die im Mai den Boden untersucht haben. Sie empfehlen der Gemeinde Davos darum jetzt, das Projekt weiter zu verfolgen. Ein 80-jähriger Mann ist gestern Nacht in Mogelsberg in seinem Haus von 3 Männern ausgeraubt worden. Wo der alte Mann nach dem 10 Uhr heimgekommen ist, sind die 3 Fremden über ihn hergefallen, haben ihn gefesselt und ihm Schmuck und Geld gestohlen. Insgesamt im Wert von mehreren 1'000 Franken. Offenbar sind die Räuber durch die Balkontüre eingebrochen und sind so ins Haus eingestiegen. Einmal im Jahr bietet der Kanton Appenzell-Ausserrhoden den neuen Kantonsrätinnen und Kantonsräten einen ganz speziellen Service. Eine Art Crashkurs in Staatskund. Die Schnellbleiche soll den Kantonsräten helfen, sich im politischen Alltag besser zurechtzufinden. Lucia Billeter und Sandra Schönenberger berichtet.
Es ist 5 Uhr am Abend, Zürichsau, in einem Schulungsraum der Ausserrhoder Regierung. Gestuhlt ist in U-Form und auf jedem Tisch liegt ein knalliger roter Ordner parat. 12 Kantonsräte sind zu dem speziellen Staatskundekurs gekommen. Und dann geht's auch schon los, und zwar ziemlich kompliziert.
Wir würden anfangen mit dem Traktandum 1, Gesetzgebung und Gesetzesredaktion.
Die Gesetzgebung, da ist Königsdisziplin für Kantonsräte. Bei der Frage, wie ein Gesetz soll aussehen, gibt es zwischen der Regierung und den Kantonsräten nämlich am meisten Diskussionen. Damit ihre Argumente auch stechen, müssen Kantonsräte ganz genau wissen, was sie wenn am besten wo platzieren und eben auch wie. Der Kantonsratspräsident Max Frischknecht, einer der Kursleiter.
Im Prinzip nehmen wir mal Geschäftsordnung ein bisschen durch, wie die Abläufe sind, dass jedes neue Behördenmitglied da im Bild ist.
Wichtig sind für Kantonsräte vor allem auch die politischen Vorstösse, die sie machen können, Stichwort Motion, Petition oder Interpellation. 2 Stunden lang müssen die neuen Kantonsräte aufpassen, dann haben sie das Wichtigste durchgenommen. Der Jörg Wickhardt, der erst seit einem halben Jahr im Kantonsrat sitzt, ist zufrieden mit dem, was er an dem Abend gelernt hat.
Ich bin sehr froh gewesen, habe mich gefreut auf die Veranstaltung, dass man da quasi wie eine interne Schulung überkommt. Sonst ist man ja allein auf sich gestellt mit all der Sammlung von Gesetzen.
Unter den lernhungrigen Kantonsräten hat es aber nicht nur ganz neue gehabt, sondern auch solche, die schon etwas länger dabei sind, zum Beispiel der Jürg Solenthaler.
Ich mag mich erinnern, als ich angefangen habe, hat es da noch nicht gegeben. Und mir ist wirklich an den ersten Sitzungen und auch der ganze Parlamentsbetrieb, die Mechanismen, da ist Learning by Doing. Und da hat man da wirklich vorbildlich, kommt man da kommuniziert über.
Trotzdem, die politischen Abläufe und Instrumente bleiben auch für die Kantonsräte kompliziert. Die Kätin Eef sagt darum ehrlich, dass sie jetzt nicht mehr alles könnte aufzählen und erklären.
Nein, ich bringe das nicht mehr ganz zusammen. Ich bin darum froh, dass ich das in schriftlicher Form abgegeben bekomme.
Auch wenn nicht alles hängen geblieben ist, die Ausserrhoder Kantonsräte wissen dank dem Kurs und dem roten Ordner mit den Informationen jetzt, wo sie nachschauen müssen oder wer sie fragen sollen.
Heide Zappenzell Ausserrhoden steht da ja ganz im Zeichen von Henri Dunant. Vor 100 Jahren ist der Gründer vom Roten Kreuz dort gestorben. Und genau an seinem 100. Todestag am Samstag ist der Höhepunkt vom Gedenkjahr. Die Uraufführung vom Musikstück Henri Dunant, ein dramatisches Menschenleben. Geschrieben hat der Text von dem Stück der Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Der Yves Hollenstein war bei der Hauptprobe dabei gewesen.
Düster, dramatisch, nachdenklich. Zumindest auf der Bühne steht der Henri Dunant und denkt über sein Leben nach.
Waren meine Reisen in Sachen Rotes Kreuz gewagt? Ja, kolossal.
Es ist gerade die Zeit, wo der Henri Dunant zu Genf all sein Geld verloren hat und Konkurs geht. Mit Schimpf und Schande muss er Genf verlassen. Es ist eine von 5 Stationen aus dem Leben von Henri Dunant, die in diesem Stück gespielt werden. Ein Stück, wo der Henri Dunant nicht als Held, sondern als ganz normaler Mensch mit Höch und Tiefs darstellt. Und genau das Wechselspiel von Freude und Leid ist es, wo dem Bündner Komponist von dem Stück, John Antoni de Rungs, so gut gefällt.
Das ist natürlich musikalisch zum Darstellen sehr gut. Man hat Dramatik im Sinn nicht von Laut, sondern im Sinn von Gegensatz. Die verschiedensten Gegensätze, die in einem Menschen stehen, das ist das Drama, das ist das Dramatische.
Ein klassisches Orchester und 3 Schlagzeuge sind es, wo die Freude und das Leid vom Henri Dunant so richtig zum Ausdruck bringen. Und gerade so wichtig für die Dramatik, der Chor auf der Seite der Bühne. Für den Bündner Dirigent Mario Schwarz ist der Chor ein sehr wichtiger Part.
Er klagt dauernd an, was Henri Dunant falsch gemacht hat. Der tritt immer, in jeder Szene tritt er irgendwie auf in dieser Funktion, anklagenden Funktion, vielleicht auch das Gewissen Henri Dunant, das immer wieder zu ihm kommt und sagt.
Und während der Henri Dunant so über die vergangenen Zeiten nachdenkt, wechselt auf der grossen Leinwand hinter ihm immer wieder die Bilder. Aber am dominantesten ist ganz klar die Musik. Für Jan Ratschko, wo der Henri Dunant spielt, macht es das nicht einfach.
Wenn Musik, die bringt sofort in der ersten Sekunde Emotion und Form. Und da muss man dann als Schauspieler, der nur das Wort hat und nicht viel Bewegung, das ist sehr herausgefordert, das reizt mich, das finde ich interessant.
Interessant ist für den Komponist John Antoni Derungs auch gewesen, als er gehört hat, dass der Appenzeller Bundesrat Hans-Rudolf Merz das Drehbuch «Sogenannte Libretto» soll schreiben. Jetzt ist er begeistert vom Resultat, aber am Anfang war es schon ein komisches Gefühl für ihn.
Habe ich gedacht, in dem Sinn, ja, es ist nicht mehr wunder, was da kommt. Ist das einer, der nichts annimmt oder umgekehrt? Ist es einer, der zu viel annimmt und keine eigene Idee hat, also neu bringt in eine Korrektur rein? Es ist nicht so gewesen, sondern wir haben eigentlich wunderbar können zusammen schaffen.
Und was die beiden zusammen geschaffen haben, davon wird sich der Hans-Rudolf Merz bei der Uraufführung am Samstag gerade persönlich davon überzeugen.
Die Uraufführung vom Stück «Henri Dunant – Ein dramatisches Menschenleben» ist am Samstag um 6:30 in der evangelischen Kirche zu Heiden. Der Yves Holstein war bei der letzten Probe dabei. Und um den Hans-Rudolf Merz geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Heute hat er nach 7 Jahren im Bundesrat seinen letzten Arbeitstag gehabt. Wir schauen zurück auf sein Schaffen als Politiker und in dem Gespräch mit seinem Sohn hier gerade nach der Musik. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Es war 17:45 gewesen. 7 Jahre im Bundesrat, 7 Jahre auf Berg- und Talfahrt. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Der Ausserrhoder Hans-Rudi Merz hat heute sein Büro zu Bern geräumt und kommt zurück in die Ostschweiz. Eine Amtszeit, die so turbulent war wie selten eine. Der Philipp Gemperle schaut auf die Karriere von Hans-Rudi Merz zurück.
Gewählt ist mit 127 Stimmen.
Et élu par 127 voix.
Herr Merz.
Mr. Merz.
Am 10. Dezember 2003 hat die Bundesversammlung den Hans-Rudi Merz im Bundesrat gewählt. Politiker und Bevölkerung haben grosse Hoffnungen gehabt. Da kommt einer, der spart, einer, der die Bundesfinanzen im Griff hat. Die Sympathien für den Ausserrhoder sind gross gewesen. Schweizweit bekannt ist er aber noch nicht lang gewesen. Vor seiner politischen Karriere hat der Hans-Rudi Merz für die UBS geschafft, ist als Unternehmensberater auf der ganzen Welt herumgereist und ist unter anderem Präsident der Ausserrhoder Kantonalbank gewesen. Im 97 dann haben die Ausserrhoder den Hans-Rudi Merz in Ständerat gewählt. Auf Schweizer Radio DRS hat es totsmal so getönt.
In einer breiten Öffentlichkeit war er erst in jüngster Zeit bekannt worden, als er als letzter Bankpräsident die Ausserrhoder Kantonalbank an die Schweizerische Bankgesellschaft verkaufte und so den Kanton vor einem finanziellen Debakel bewahrte.
Da hat dem Hans-Rudi Merz im Volk viel Sympathie gebracht und ihm den Sprung in Ständerat ermöglicht. Dort hat er sich vor allem als konsequenter Sparer einen Namen gemacht. Im Jahr 2003 ist er dann als Aussenseiter in den Bundesrat gewählt worden.
Ich erkläre Annahme der Wahl.
Die Euphorie vom Anfang ist aber nach einem Jahr verflogen gewesen. Die Jahresbilanz ist nicht nur positiv ausgefallen, hat das Schweizer Radio DRS berichtet.
Der Mann ist im Stress. Bundesbudget, Bilaterale 2, Versicherungsaufsicht, Nationalbank Gold. Die Wintersession bringt dem Finanzminister ein übervolles Programm. Bei seinen Mitarbeitern mischt sich Mitleid in den Respekt vor dem Chef.
Dazu hat der Hans-Rudi Merz immer viel gehabt in den nächsten Jahren. Er hat auch immer wieder Lob bekommen für seine Arbeit im Departement. Die grosse Kritik ist erst im Jahr 2007 gekommen mit der Finanzkrise. Stichwort UBS-Affären oder Bankgeheimnis. Ein Jahr darauf sind dann noch gesundheitliche Probleme dazugekommen.
Ich war guter Dinge, guter Laune, bin am Abend von einer Bekannten nach Hause gefahren worden, nach 20 Uhr. Und während der Autofahrt bin ich weggetaucht. Weggetaucht wie einen Baum, den man fällt.
Schnell ist der Hans-Rudi Merz wieder am Arbeiten. Leichter geworden ist es aber nicht. Zu der Finanzkrise sind dann noch Probleme mit Libyen dazugekommen.
Libyen hat nach einem Streit mit der Schweiz zwei Schweizer Fische gehalten. Der Hans-Rudi Merz hat vor einem Jahr als Bundespräsident befreien und ist gescheitert. Daraufhin haben ein Haufen Politiker seinen Rücktritt gefordert.
Ich habe unter solchen Umständen auch sehr viel einstecken müssen, von dem ich tief überzeugt war, dass es nicht gerecht war.
Der Streit mit Libyen ist dann noch weitergegangen. Erst diesen Sommer ist die zweite Geisel freigekommen. Kurz darauf, Anfang August, hat Hans-Rudi Merz seinen Rücktritt angekündigt. Und dann, zum Schluss von seiner Karriere als Bundesrat, hat er nochmal etwas für Geschichtsbücher gemacht. Beim Vorlesen von einer Antwort auf einen Vorstoss im Parlament hat es ihn vertätscht.
Klammer zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch.
Ganz zum Schluss von seiner Zeit im Bundesrat kann der Hans-Rudi Merz politisch nochmal einen wichtigen Erfolg verbuchen. Diese Woche hat er neue Doppelbesteuerungsabkommen mit Großbritannien und Deutschland unterschrieben. Abkommen, die das Bankgeheimnis nochmal rettet.
Der Beitrag von Philipp Gemperle über die Amtszeit vom Ostschweizer Bundesrat Hans-Rudi Merz. Turbulent sind es gewesen, die 7 Jahre. Aber nicht nur für den Hans-Rudi Merz selber, sondern auch für seine Familie war es eine bewegte Zeit gewesen. Einer von seinen 3 Söhnen, Felix Merz, hatte in dieser Zeit viel Kontakt mit seinem Vater, auch wenn sie sich nicht so viel gesehen haben. Die Lea Führer hat mit dem Felix Merz über die Zeit geredet, wo sein Vater Bundesrat war.
Felix Merz, heute ist der letzte Tag, wo sie Sohn vom Bundesrat sind. Aber morgen ist denn das vorbei. Ist das jetzt heute für Sie ein Freudentag?
Schon ein lachendes und weinendes Auge. Es ist schon speziell. Also, gerade wenn man natürlich im Journalismus wie nie tätig war, ist oder jetzt in der Kommunikation, es ist immer ein Damoklesschwert, das über einem schwebt.
Wieso?
Weil man natürlich ständig auf das angesprochen wird, weil man auch immer als da angeschaut wird. Vielfach nicht als Person, sondern als Sohn vom. Und das fängt irgendwann recht an Nerven. Mit der Zeit merkt man es auch und weiss genau, wer will einfach etwas von einem wegen der Beziehung zu ihm und wer will wirklich als Person etwas von einem. Und das weinende Auge ist, dass ich einfach auch gesehen habe, dass er diese Tätigkeit so gern gemacht hat und noch gern weitergemacht hätte.
Sind auch schwierige Zeiten gewesen, in diesen 7 Jahren, wo Ihren Vater Bundesrat war? Er war schwer krank gewesen. Herz-Kreislauf-Stillstand hat er gehabt. Dazu hat es auch viele Bilder gegeben, zum Beispiel im Blick, wo die Nachaufnahme von ihm auf einer Barre. Wie war das für Sie jetzt als Sohn gewesen, wenn man so etwas denn tatsächlich mal anschauen in der Zeitung?
Also, ich mag mich gut erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wir sind dort im Wartesaal gewesen, von der Intensivstation. Man hat dort so eine kleine Familienecke eingerichtet, oder? Mit allem drum und dran. Und dann das Bild eigentlich zu sehen bekommen. Das war ein rechter Schock gewesen. Ich mag mich erinnern, es war einfach 10 Minuten still gewesen. Und wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Weil wir gefunden haben, ja, Bundesrat ist eine öffentliche Person, aber da ist zu weit gegangen. Vor allem natürlich, weil das Leiden, oder? Wenn es der eigene Vater ist, ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Und das Bild war so intensiv gewesen, da hat uns echt den Atem verschlagen und das Spital hat sich dann auch sehr entschuldigt, das auf allen 4, würde ich sagen, zu Recht auch.
Ihren Vater hat auch viel Lob bekommen, was die Finanzen angeht, ist aber auch eben von den Medien unter anderem in der Luft verrissen worden, für Sachen wie das Bankgeheimnis oder die ganze Libyen-Affäre. Ist die Kritik gerechtfertigt gewesen?
Teils, teils. Kritik ist immer 50-50. Es hat immer einen wahren Kern, das ist wie bei Gerüchten. Es hat auch immer einen wahren Kern, aber es gibt auch die andere Wahrheit. Und das war natürlich intensiv und spannend gewesen, in diesen Jahren, das mitzuerleben. Was eben dann wirklich passiert ist. Also bei Libyen bin ich extrem nahe dabei gewesen. Daheim im Garten haben wir diskutiert, oder? Vor dem Abflug. Und habe dann die Medien können mitverfolgen und habe dann gesehen, wie er denkt, was er fühlt, was er will. Und,
haben Sie ihn da einmal auch beraten?
Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist Sohn. Und meine Aufgabe ist es, für ihn da zu sein, zuzulassen, vielleicht einmal einen Kommentar abzugeben. Aber er ist auch beratungsresistent. Also der Prophet im eigenen Land hat sowieso keine Chance gehabt. Nein, es ist wirklich emotional. Es muss ja, Familie ist da, zum Auffangen, zum Abladen. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Und es war sehr spannend gewesen, natürlich. Und die Kritik, ja, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht sich ein bisschen mehr dagegen gewehrt hätte. Er hat zu viel abgeschluckt und es einfach stehen lassen. Obwohl man im Nachhinein dann ja auch erfahren hat, jeweils, dass es eigentlich Grund gegeben hat, zum Anstehen und zu sagen, so war es dann nicht.
Haben Sie da als Journalist irgendwie auch ein bisschen am Berufsstand zweifelt?
Ab und zu hat es gegeben, dass ich, wobei man muss ja Klammerbemerkung machen, 100% objektiv kann man in dem Moment ja nicht sein, logisch. Aber es hat etwa Situationen gegeben, wo ich den Telefonhörer schon dran hatte und dem Journalist gerne angerufen hat und mit ihm über unseren Berufsstand diskutiert und gesagt, so wie ich den Beruf gelernt habe und ausgeübt habe, wie siehst du das? Also einfach, wo ich muss sagen, oder der Beruf des Journalisten ist klar, man muss Zeug weglassen, man muss Zeug kürzen, man muss zusammenfassen, man muss Hintergründe aufzeigen.
Aber, haben Sie darum auch in Kommunikationsberatung jetzt gewechselt?
Nein, das ist schon länger gewesen, dass der Wunsch, dass ich das machen würde. Aber auch da bringt es mir natürlich extrem viel. Ich habe extrem viel können mitnehmen. Das wird mir ganz viele Beispiele, wo mir im Kopf bleiben, als Praxisbeispiel eigentlich.
Ihrem Vater am Bundesrat, Hans-Rudolf Merz, hat ab und zu einen scharfen Wind ins Gesicht blasen. Jetzt geht er, ist der Rücktritt für Sie zu spät gekommen?
Nein, ist er nicht gekommen. Ja, nicht. Also
zu früh?
Eher zu früh, ja. Ich bin völlig dahinter gestanden, als er gesagt hat, nach der Reha-Phase, dass er wieder zurückkommen will. Der war so käfrig. Wenn wir den nicht zurückkommen hätten, dann wäre er 20 Jahre lang frustriert daheim gehockt. Weil der Mensch ist so, der kann so fokussiert sein auf eine Aufgabe. Und wenn er es nicht fertig gebracht hat, seine Dossiers, die er jetzt in den letzten Tagen abgeschlossen hat, wenn er die nicht hätte können fertig machen, dann hätte ich da ihm genagelt. Und medizinisch ist ja alles 100% gewesen, ja wirklich. Also, von dem her ist für mich klar gewesen, wo der die Augen aufgemacht hat und ich habe mit den Augen geschaut, habe ich gewusst, der Mensch kommt zurück. Und die Legislatur abzuschliessen, ich glaube, da wäre noch schön gewesen, weil dann hätten da auch noch andere Pendenzen, wie Mehrwertsteuer zum Beispiel, noch können zum Abschluss gebracht werden.
Trotzdem ist heute sein letzter Arbeitstag. Morgen ist Ihren Vater dann, in Anführungszeichen, nur noch Altbundesrat. Auf was freuen Sie sich jetzt am meisten?
Rotwein, Schinken, Bündnerfleisch mit Brot, einen gemütlichen Abend, nicht müssen schauen, nicht müssen sagen, ich muss ins Bett, ich muss morgen dort und dort hin und sagen, am Samstagmorgen um 8 Uhr anrufen und sagen, Vater, kommen wir auf den Sentis. Jawohl, machen wir. Und wenn wir Lust haben, übernachten wir noch. Da freue ich mich.
Der Sohn vom Bundesrat Felix Merz im Gespräch mit der Lea Führer. Der FC St. Gallen hat 1 Million Franken Schulden bei der Stadt. Das sind Rechnungen für Einsätze von der Polizei bei dem Match. Obwohl das Stadtparlament am Dienstag gesagt hat, er soll im Fußballclub die Schulden nicht, muss der FC die Million jetzt nicht ganz sofort zurückzahlen. Zuerst muss der Stadtrat beraten, wie und bis wann der FC St. Gallen das Geld zurückzahlen soll. Der Kanton Thurgau steigt Ende nächstes Jahr aus beim Bodensee-Festival. Die Regierung findet, dass das Festival in der Schweiz zu wenig wahrgenommen werde. Schon im Sommer haben die Kantone St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden und die Stadt St. Gallen ihren Austritt bekannt gegeben. Auch sie haben gefunden, dass es sich nicht lohne. In den letzten Tagen machen sich zu Flawil viele Eltern von Schulkindern Sorgen. In der Gemeinde kursieren wilde Gerüchte über Banden von Russland, die in Organhandel verwickelt sein sollen. Außerdem soll es Männer haben, die kleine Kinder ansprechen. Polizei und Schulbehörden warnen jetzt aber vor einer unnötigen Hysterie. Und jetzt kommen wir zu der Wetterprognose, die hat der Felix Blumer von SF Meteo.
In der Nacht lösen sich die Wolken immer mehr auf. Bis am Morgen bildet sich dann über dem Thurgau und dem Fürstenland Nebel und Hochnebelfelder. Nebelschicht bleibt morgen stellenweise doch recht zäh liegen, das vor allem so Richtung Seerücken und Bodensee. An den Voralpen löst sich aber die Nebelschicht auf, das nicht zuletzt, weil in den Alpen dann der Föhn aufkommt. Die Obergrenze der Nebelschicht liegt bei rund 900 Meter. Über dem Nebel und außerhalb vom Nebel generell ist es morgen dann meistens sonnig. Am Abend wird der Föhn immer stärker. Die Böenspitzen erreichen Wert um 100 km pro Stunde im Sarganserland und im Kanton Glarus, wahrscheinlich aber auch im Appenzeller Vorderland. Morgen Morgen früh zeigt das Thermometer Wert um 1 Grad am Bodensee und 4 Grad in der Gallustadt. Am Nachmittag gibt es am Bodensee etwa 11 Grad, im Rheintal liegen die Höchstwerte bei 14 Grad. Am Samstag geht es mit starkem Föhn weiter. Dazu ist es weiterhin ziemlich sonnig. Nur so richtig dödi drücken dicke Wolken vom Süden über. Am Sonntag wird der Föhn langsam schwächer und am Abend könnte es im Thurgau erst mal nass werden. Im St. Galler Rheintal geht der Föhn wahrscheinlich sogar erst am Montag zu Ende. Die Höchsttemperaturen liegen rund um den Bodensee bei 11 Grad, im Werdenbergland sind bis zu 18 Grad möglich.
Der Felix Blumer. So viel von uns für heute. Das Regionaljournal Ostschweiz gibt es morgen Morgen um 6:30 das nächste Mal am Radio oder immer im Internet. Dort findet Sie uns unter regionaljournal.ch. Für die heutige Sendung hat Sandra Schönenberger die Verantwortung gehabt. Am Mikrofon verabschiedet sich Frenzi Haller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.